SWR 2 aktuell.
Am Freitagmittag mit Pascal Lechler. Schönen guten Tag. Und das sind unsere Themen in den nächsten 25 Minuten. Bundesrat Nummer 1, endlich Kiffen. Bundesrat Nummer 2, endlich Wachstum. Und endlich Nummer 3, es soll ein Gedenkzentrum für die Opfer des NSU geben. Und wieder gibt es eine Hängepartie mit einem Gesetz auf Bundesebene. Allerdings zeichnete sich das ab. Die Legalisierung von Cannabis, zumindest in kleinen Mengen, steckte im Bundesrat fest und wurde von den unionsgeführten Ländern blockiert. Der Bundestag hat dem Gesetz von Gesundheitsminister Karl Lauterbach bereits zugestimmt. Für die Union fasste CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt die Bedenken heute Morgen so zusammen.
Ich halte das für dringend geboten, dass dieses Gesetz nicht in den Bundesrat passiert, sondern in den Vermittlungsausschuss geht. Und es wäre wünschenswert, wenn dieses Gesetz nie wieder aus dem Vermittlungsausschuss herauskäme.
CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Der Konsum von Cannabis muss überwacht werden. So ist er unmittelbar bei Schulen verboten. Hier setzt aber das Problem ein. Wie soll das kontrolliert werden angesichts des Fachkräftemangels auch in den Behörden? Steffen Jäger vom Gemeindetag Baden-Württemberg heute in SWR aktuell.
Die Überprüfung dieses Cannabis-Gesetzes, die ist für uns momentan angesichts nicht vorhandener Ressourcen nicht vorstellbar.
Steffen Jäger vom Gemeindetag Baden-Württemberg. Unsere Korrespondentin in Berlin ist Lissy Kaufmann. Mit ihr kann ich jetzt live sprechen. Frau Kaufmann, die Union hat lange blockiert. Jetzt ist das Gesetz durch, ohne Vermittlungsausschuss. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, die Union hat lange angekündigt, dass sie eigentlich gegen das Gesetz ist. Jetzt ist aber die Sache die, der Bundesrat kann nicht wirklich blockieren, weil das ganze Gesetz gar nicht zustimmungspflichtig ist. Die einzige Möglichkeit des Bundesrats, also der Länderkammer, der Bundesländer, wäre gewesen zu sagen, wir zögern das Ganze raus, wir schicken das in den Vermittlungsausschuss, weil wir da noch Bedenken haben. Und das war auch ein Schritt, von dem man vermutet hat, dass man den gehen könnte. Dann könnte man nämlich noch an der einen oder anderen Stellschraube vielleicht drehen. Jetzt ist es dazu tatsächlich nicht gekommen. Wieso nicht? Weil die meisten Länder im Bundesrat heute eben gerade heute Mittag dafür gestimmt haben oder sich enthalten haben. Das ist das Wichtige. Sie haben sich enthalten. Sie haben gesagt, wir möchten damit gar nichts zu tun haben. Wir enthalten uns. Und weil das Gesetz nicht zustimmungspflichtig ist und es damit jetzt auch durch diese Enthaltungen nicht in den Vermittlungsausschuss kommt, wird es in Kraft treten.
Aber warum dann dieser, ich sage jetzt mal, Wind? Am Anfang, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, der hat ja noch mal inständig davor gewarnt, vor Todesfällen. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, wollte das Gesetz zumindest bis Oktober blockieren und erst dann in Kraft setzen. Also warum hat man da so viel Wind gemacht am Anfang und jetzt ist gar nichts passiert?
Genau, weil man, also das eine ist, dass man es eben gar nicht hätte verhindern können. Man hätte nur dran drehen können, es umschrauben können sozusagen. Und das hätte ja bedeutet, dass die Union und die unionsgeführten Länder in dem Vermittlungsausschuss, wenn man es denn da reingeschickt hätte, an diesem Gesetz mitgewirkt hätten. Und da hat beispielsweise der Ministerpräsident von Hessen, Rhein, im Vorfeld gesagt, wir wollen nicht daran mitwirken, dass ein schlechtes Gesetz ein bisschen weniger schlecht wird. Man könnte es auf gut Deutsch auch sagen, man wollte sich da nicht die Hände, die Finger schmutzig machen und da mitwirken. Also zieht man die Hände zurück, sagt, wir machen überhaupt nichts. Wir stimmen da nicht dafür, dass das in den Vermittlungsausschuss kommt, haben damit nichts zu tun und können dann die ganze Schuld auf die Regierung in Berlin, in die Bundesregierung schieben.
Das heißt, mit dieser Enthaltung hat man jetzt eine weiße Weste. Sprich, ab 1. April kann man in kleinen Mengen Cannabis konsumieren.
Genau, das ist eine kleine Revolution, könnte man sagen, in Deutschland. Eine Zäsur auf jeden Fall. Jeder, der älter als 18 Jahre alt ist, darf dann ab dem 1.4. legal kiffen. Jetzt ist das natürlich noch im Moment so, dass der Anbau ja erstmal stattfinden muss, der legale. Der findet ja noch nicht statt. Der darf ja dann auch erst ab dem 1.4. stattfinden. Und dann erst nach und nach diese Cannabisvereine, die dann öffnen werden. Also das wird sich dann erst nach und nach zeigen. Es wird aber auch definitiv ein Problem Problem werden oder zumindest ein Aufwand für die Justizbehörden, weil das ganze Gesetz auch rückwirkend gültig sein wird. Das heißt also, dass man alte Fälle, wo die Strafen noch nicht vollzogen sind, nochmal durchgehen muss, sich das nochmal anschauen muss. Und da in Baden-Württemberg hat man das schon nachgezählt und hat gesagt, da müssten wahrscheinlich 21 Häftlinge sofort freigelassen werden.
Ein Gesetz mit großen Folgen. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und es weiter beobachten. Vor allem werden wir schauen, was mit den Bedenken der Union geworden ist, ob die wahr werden oder ob man da zu Unrecht vorher kritisiert hat. Lissy Kaufmann, live aus Berlin, herzlichen Dank. Wir bleiben im Bundesrat und damit in Berlin. Auf der Tagesordnung stand heute auch das Wachstumschancengesetz. Nirgendwo läuft die Wirtschaft in der OECD und in der Eurozone so schlecht wie in Deutschland. Deshalb will die Ampel die Unternehmen auf Trab bringen, eben mit dem Wachstumschancengesetz. Die Union hat aber auch hier wiederum zu mosern gehabt. Sie wollte nur zustimmen, wenn die Bauern entlastet werden.
Noch am Morgen hatte Thorsten Frey von der CDU dafür geworben, das Wachstumsgesetz abzulehnen.
Weil wir im Grunde genommen nicht einsehen, dass wir auf der einen Seite eine sehr geringfügige Entlastung der Wirtschaft haben, 3,2 Milliarden Euro, also keine Strukturverbesserungen in diesem Bereich. Und das wird erkauft damit, dass man für einen bestimmten kleinen Teil der Wirtschaft, nämlich die Landwirtschaft, eine Steuererhöhung von 440 Millionen Euro macht.
Thorsten Frey allerdings ist parlamentarischer Geschäftsführer der Union im Bundestag. Im Bundesrat, wo heute abgestimmt wurde, kam er damit nicht durch. Auch Unionsländer stimmten hier für das Gesetz. Die Mehrheit war damit gesichert. Vielleicht auch, weil SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern nochmal appelliert hatte,
dem Wachstumschancengesetz eine Chance zu geben, denn die Wirtschaft in Deutschland braucht einen Wachstumsimpuls.
Der ist kleiner ausgefallen, als die Bundesregierung mal geplant hatte. Ursprünglich waren Erleichterungen für die Wirtschaft in Höhe von 7 Milliarden Euro im Gespräch. Übrig geblieben sind jetzt nur 3,2 Milliarden. Und doch, so Katja Hessel, parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium von der FDP,
darauf wartet die Wirtschaft. Darauf wartet die Wirtschaft seit Ende letzten Jahres. 5% Degressivität. Degressive AFA für den Wohnungsbau, degressive AFA für die Unternehmen. Wichtige Sachen, die wir jetzt treffen müssen, die für die Zukunft gehen, in die Digitalisierung. Ich sage nur, es ist die E-Rechnung darin enthalten. Es ist schon was zur Doppelbesteuerung der Renten gesagt worden. Sind ganz, ganz viele Sachen.
Widerspruch von Florian Herrmann, CSU-Minister für Bundesangelegenheiten aus Bayern. Nur homöopathisch sei die Wirkung des Gesetzes. Der Wachstumseffekt, der damit erreicht werden könne, betrage gerade mal 0,025%.
Darüber hinaus ist nicht hinnehmbar, dass eben die Landwirte diese ganze Sache finanzieren sollen.
Darum kein Ja zum Wachstumschancengesetz, wenn die Bundesregierung nicht die Kürzungen bei der Agrardieselförderung zurücknimmt, so Herrmann. Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern widersprach.
Ich teile die Kritik am Agrardiesel, aber der Agrardiesel hat nichts mit diesem Wachstumschancengesetz zu tun. Wir dürfen jetzt nicht den anderen Teil der Wirtschaft bestrafen, indem das Wachstumschancengesetz nicht kommt.
Und die Mehrheit der Länder schloss sich dem an. Den Landwirten will die Bundesregierung nun mit anderen Maßnahmen helfen, die sie in einer Protokollnotiz zusammengefasst hat. So sollen die Bauern Steuererleichterungen bekommen und nicht mehr so viele Flächen stilllegen müssen zum Wohle der Umwelt. Minister Herrmann aus Bayern aber reicht das nicht. Im Bundesrat sprach er heute von einer Mogelpackung und einer echten Unverschämtheit. Andreas Reuter, Berlin.
Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten auf diesem EU-Gipfel mal wieder dicke Bretter zu bohren. Gaza-Resolution, Loch ist durch. Ukraine-Hilfen, Loch ist auch gebohrt. Und heute nun ein Brett, das dauerhaft dick scheint, die Bankenunion. Kurz vor Ende des Gipfels kann man sich aber auch schon mal zufrieden auf die Schultern klopfen. Thomas Spickhofen.
Der Gastgeber ist jetzt schon zufrieden. Wir sind sehr glücklich, sagt Belgiens Regierungschef Alexander De Croo, zum Beispiel mit unseren Beschlüssen gestern zu Gaza.
Very happy with the conclusions we had yesterday on Gaza.
9 Seiten umfasst der gesamte Text aus der vergangenen Nacht. Auf 2,5 davon geht es ausschließlich um die Situation im Nahen Osten. Die EU fordert darin eine sofortige humanitäre Pause, die Freilassung aller Geiseln durch die Hamas und keine Bodenoffensive der israelischen Armee in Rafah. Über Monate war umstritten, wie viel Druck auf Israel angesichts seines Vorgehens im Gazastreifen ausgeübt werden soll. Am Ende nun eine einheitliche Position aller 27 EU-Mitgliedstaaten, die ziemlich klar sei, sagt De Croo.
I think we finally have a unified position of the 27 countries that is extremely clear.
Heute soll es unter anderem noch um das Thema Migration gehen. Ursula von der Leyen, die Kommissionschefin, wird berichten. Am vergangenen Wochenende hat sie in Kairo mit Ägypten ein Abkommen im Umfang von insgesamt rund 7,5 Milliarden Euro unterzeichnet. Das Geld soll in Ägypten investiert werden, um den Menschen dort eine Perspektive zu geben. Nur so wird es gehen, sagt Alexander De Croo.
If we want the migration pact to function,
wenn wir wollen, dass der Migrationspakt funktioniert, dann sind Abkommen wie das mit Ägypten der Weg, damit das passiert.
Um viel Geld geht es heute auch beim Thema Kapitalmarktunion. Im Moment sind die nationalen Gesetze der EU-Mitglieder zum Beispiel zu Insolvenzen, zur Besteuerung von Kapitalgewinnen oder zu Börsengängen noch sehr unterschiedlich. Das macht den Sektor unattraktiv für Investoren von außerhalb. Kanzler Olaf Scholz hat schon zum Auftakt des Gipfels gesagt, es wird Zeit, da voranzukommen.
Ich will hier ganz klar sagen, das wichtigste Defizit in der Wettbewerbsfähigkeit Europas ist die fehlende Kapitalmarktunion, die fehlende Bankenunion.
Dem pflichtet Gastgeber De Croo heute zum Auftakt des 2. Gipfeltages bei.
This is what you're really lacking in Europe today. We are a continent of innovation.
Das fehlt uns wirklich in Europa. Wir sind ein Kontinent der Innovationen und ein Großteil der Investitionen dazu kommt von außerhalb. Die müssen sich aber in sehr unterschiedlichen Kapitalmärkten zurechtfinden. Mit einer Kapitalmarktunion wäre unsere Fähigkeit zu Innovationen in unserer Industrie viel größer.
Konkrete Beschlüsse dazu wird es heute eher nicht geben. Aber nach den vielen gemeinsamen Positionen, die bei anderen Themen schon am ersten Tag festgezurrt werden konnten, ist der gastgebende belgische Premier De Croo schon jetzt zufrieden.
I don't think anyone would have expected that weeks ago, but it shows that these summits do work. We come to agreements and we come to good agreements.
Die Gipfel, sagt Alexander De Croo, funktionieren. Wir kommen zu guten Vereinbarungen.
Am 2. Gipfeltag sind zudem die Regierungschefs von Norwegen, Island und Liechtenstein eingeladen, um das 30-jährige Bestehen des Europäischen Wirtschaftsraums, kurz EWR, zu feiern. Der EWR ist eine vertiefte Freihandelszone zwischen der EU und diesen 3 Ländern. In Deutschland gibt es viele Gedenkstätten. Bei manchen wissen nur noch Historiker, was der Anlass war, um diese einzurichten. Erinnern sollte man sich an Ereignisse, die noch immer irgendwie ans Herz gehen, die Menschen noch immer bewegen. So ein Ereignis waren sicherlich die Morde des rechtsterroristischen NSU. Und in der Tat soll es jetzt einen Erinnerungsort und ein Dokumentationszentrum für die Opfer des NSU-Terrors geben. Darauf hat sich die Ampel geeinigt. Die Bundeszentrale für politische Bildung hatte Innenministerin Nancy Faeser Ende Februar eine Machbarkeitsstudie übergeben. Wie geht es jetzt weiter? Dietrich Karl-Meurer berichtet.
Wir unterstützen die Errichtung eines Erinnerungsortes sowie eines Dokumentationszentrums für die Opfer des NSU. So steht es im Koalitionsvertrag der Ampel.
Ich finde das sehr gut. Ich freue mich darauf,
sagt Meral Şahin von der Interessengemeinschaft für die von türkischen Geschäftsleuten geprägte Kolbstraße im Kölner Stadtteil Mülheim. In der Kolbstraße zündeten 2004 die Rechtsterroristen des NSU eine Nagelbombe und verletzten 22 Menschen, zum Teil schwer. Meral Şahin hat als Ladeninhaberin den Anschlag miterlebt. An dem Vorhaben der Bundesregierung ist ihr besonders wichtig.
Dieses Dokumentationszentrum soll nicht nur für Betroffene sein, um Gottes Willen. Das soll Schüler und Studenten informieren, Menschen, die in Studiengängen oder in Seminare dorthin gehen und sich Informationen holen können, sich weiterbilden können. Das soll für Bildung sorgen.
Dieser Wunsch deckt sich mit den Vorstellungen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Der SPD-Politikerin ist es wichtig, dass ein Ort geschaffen wird, an dem nicht nur an die Verbrechen des NSU erinnert wird, sondern auch an das damalige Versagen der Behörden. Suchten die Ermittler doch über Jahre im Umfeld der Opfer nach Tätern, aber nicht im rechtsextremen Milieu.
Wir sind es den Angehörigen schuldig, einmal die Erinnerung an diese furchtbaren Morde aufrechtzuerhalten, aber auch aufrechtzuerhalten, was dort für Fehler auch seitens der Behörden gemacht wurden.
Im Auftrag der Ministerin erstellte die Bundeszentrale für politische Bildung eine Machbarkeitsstudie. Die wurde Ende Februar vorgelegt. Thomas Krüger, der Präsident der Bundeszentrale, betont die Notwendigkeit der geplanten Einrichtung.
Man muss ja sagen, dass es sich hier bei diesem ganzen Thema um eine Erinnerungslücke in der deutschen Erinnerungslandschaft handelt.
Eine Erinnerungslücke generell bei rechtsterroristischen Gewalttaten, sagt Krüger. Neben inhaltlichen Aspekten und der möglichen Organisationsstruktur widmet sich die Studie auch der Standortfrage.
Wir haben nach reiflichem Überlegen vorgeschlagen, ein Verbundsystem dezentraler Orte, nämlich der Orte, an denen die Mordanschläge und Brandanschläge stattgefunden haben, vorzusehen und einen zentralen Ort.
Die Bundesinnenministerin will die Standortfrage nicht ohne Diskussion mit den Angehörigen der Opfer treffen.
Ich glaube, es sollte eine Hauptstadt in Berlin sein. Ich weiß, dass auch Nürnberg sehr gerne gesehen ist. Es gibt aber auch Angehörige, die sagen, sie möchten nicht, dass es in einer der Tatstätte stattfindet. Das wäre mit Nürnberg aber der Fall.
Vorbehalte gibt es auch gegen einen Standort in Sachsen. Dort lebten die NSU-Terroristen und planten ihre Anschläge. Angehörige der Opfer artikulieren Angst davor, in AfD-Hochburgen mit Rassismus konfrontiert zu werden. Miral Shahin aus der Kolbstraße in Köln-Mülheim sieht das jedoch anders.
Ich finde, dass diese Aussage genauso viel Vorurteile in sich birgt, wie was ich ja empfinde als Mensch, wenn man Vorurteile über mich hat.
Die Diskussion steht erst am Anfang. Die Studie der Bundeszentrale für politische Bildung rät, das Vorhaben, Erinnerungsort und Dokumentationszentrum für die Opfer des NSU noch in dieser Legislaturperiode aufzugleisen.
Dietrich Karl Meurer berichtete, die Diskussion steht erst am Anfang. Kann man nur hoffen, dass man nicht endlos diskutiert. Der NSU-Morde soll nämlich jetzt mit einem Erinnerungsort und einem Dokumentationszentrum gedacht werden. Wo? Das ist halt jetzt noch die ganz große Frage. Die Bahn hat, solange ich denken kann, einen schlechten Ruf. Unpünktlich, schmutzig, teuer. Doch es gibt erstaunlicherweise eine Steigerung. Denn die Bahn hat inzwischen einen sehr schlechten Ruf. So dass man selbst im Ausland fragt, was ist da los im Land der technikverliebten und akkuraten Deutschen? Inzwischen ist nicht mehr die Frage, wie spät komme ich am Zielort an, sondern komme ich überhaupt dort an? Die Schuld gab der Vorstand gestern wieder dem vernachlässigten Schienennetz, also der Politik. Doch dieser Vorstand ist eben auch nicht erst seit heute im Amt und trägt damit auch eine Mitschuld, meint Carsten Jens in seinem Kommentar.
Die Schweizer lieben ihre Eisenbahn, das ist eine Binsenweisheit. Und die Deutschen haben eigentlich auch viel übrig für das Verkehrsmittel Bahn. Wie sollte man sich sonst erklären, dass allen Mängeln zum Trotz die Fahrgastzahlen steigen? In der Tat macht es die Deutsche Bahn AG ihrer Kundschaft so schwer wie möglich. Die Qualität im täglichen Betrieb wird immer miserabler. Kaum noch 2/3 der Fernzüge fahren einigermaßen pünktlich. Die vielen ausfallenden Verbindungen zählen hier gar nicht erst mit. Speisewagen sind außer Betrieb, Türen blockiert, Toiletten defekt. Das sind nun wirklich keine Einzelfälle, das ist das tägliche Brot der Bahnkundschaft. Die Gütertochter DB Cargo ist in einem historisch schlechten Zustand. Die Belegschaft, etwa am Hauptquartier in Mainz, steht auf den Barrikaden. Hinzu kommen ein horrender Verlust der DB und ständig wachsende Schulden. Ja, Leute, so hieß es gestern wieder auf der Bilanzpressekonferenz, an all dem sei das vernachlässigte Schienennetz schuld. Marode hat sich hier als geflügelte Beschreibung eingebürgert. Bahnvorstandschef Richard Lutz hat auch gestern wieder die Schuld dafür indirekt dem Bund zugeschoben. Tatsächlich ist der ja für das Schienennetz zuständig. Nun sitzen allerdings Richard Lutz und weitere seiner Kollegen schon viele Jahre im Vorstand der Bahn AG. Warum haben sie nicht wirklich etwas unternommen oder die Stimme gehoben, als das Gleisnetz verlotterte? Ohnehin liegt beim Netz ja nur die halbe Wahrheit. Die wüsten Qualitätsmängel haben auch damit zu tun, dass der Bahnvorstand über Jahrzehnte Personal abgebaut hat. Die Zeiten sind gar nicht so lange her, dass etwa der Chef der DB Cargo stolz verkündete, wie viele Leute und Firmenanschlussgleise er wieder eingespart habe. Und heute fehlt überall das Personal. An der Spitze indes floss immer Milch und Honig. Der Bahnvorstand hat kürzlich etwa Sonderzahlungen, Boni, von 5 Millionen Euro eingestrichen, zusätzlich zum Gehalt. Das dergestalt verpulverte Geld ist gar nicht mal das Schlimmste, finde ich. Noch verheerender ist das Signal. Du, Vorstand, kannst so schlecht arbeiten, wie du willst. Boni gibt's trotzdem. Nun soll ja das Schienennetz in Radikalkuren und mit viel Geld saniert werden. Soweit, so gut. Bahnchef Lutz rief deshalb jetzt sogar eine Zeitenwende aus. Zu einer Zeitenwende gehört aber auch, so sehe ich das, dass der Bahnvorstand endlich an die frische Luft gesetzt wird.
Carsten Jens kommentierte die, sage ich mal, marode Lage der Deutschen Bahn. Und heute beginnen ja die Osterferien und ich hoffe, wenn Sie den Zug gewählt haben, dass Sie auch am Urlaubsort ankommen und auch wieder zurückkommen. Wie gesagt, das weiß man bei der Deutschen Bahn ja nie so genau. Wir kommen zur Wirtschaft und ja, so ein bisschen Sport ist es auch. Der Deutsche Fußballbund, DFB, hat gestern Abend noch für eine kleine Empörungswelle gesorgt. Nach mehr als 70 Jahren hat er den Sponsoring-Vertrag mit Adidas beendet, um ausgerechnet zum größten Konkurrenten zu wechseln, zum US-amerikanischen Sportartikelhersteller Nike. Das Ende einer fast heiligen Allianz. Was das emotional für Fans und Fußballaffine bedeutet, ist die eine Sache. Selbst Wirtschaftsminister Habeck sprach von mangelndem Standortpatriotismus. Die Angelegenheit hat aber natürlich auch eine sehr greifbare wirtschaftliche Komponente. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Stefanie Geißler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Der DFB hat in seiner Pressemitteilung mitgeteilt, Nike habe das mit Abstand beste wirtschaftliche Angebot abgegeben. Gibt es dazu konkrete Zahlen?
Also keine offiziellen, aber es kursieren Summen aus sogenannten Branchenkreisen, wie man so schön sagt. Das Handelsblatt berichtet zum Beispiel, dass das Angebot von Nike im dreistelligen Bereich liegen soll. Man kann demnach also von mindestens 100 Millionen pro Jahr ausgehen. Auf eine Laufzeit von 8 Jahren wären das dann 800 Millionen Euro. Adidas hat bisher die Hälfte bezahlt, ein Angebot also, würde ich sagen, dass der DFB nicht ablehnen konnte.
Damit scheint Adidas seine Sonderstellung im deutschen Fußball verloren zu haben, oder?
Absolut. Da war natürlich zum einen das nostalgische Element. Adidas, das soll ja schon beim Wunder von Bern 1954 seine speziellen Stollen an die Fußballschuhe der Spieler geschraubt haben. Das ist also eine sehr lange Geschichte, eine heilige Allianz, wie Sie auch gesagt haben. Zum anderen aber hatte Adidas lange eine enorme Marktmacht in Fußball Deutschland, die man durchaus auch kritisch sehen kann. Ein Beispiel. 2006 und 2007 hatte Nike nämlich schon mal um den DFB geworben mit 500 Millionen Euro für 10 Jahre. Dann kam aber Karl-Heinz Rummenigge um die Ecke offenbar, der Vorstandsvorsitzende vom FC Bayern, von dem ja wiederum Adidas Hauptanteilseigner ist bis heute. Und Rummenigge hat gesagt, wenn ihr das macht mit Nike, dann stehen unsere Spieler nicht mehr für die Nationalmannschaft zur Verfügung. Das heißt, Adidas hat damals viel weniger geboten als Nike und hat den Zuschlag trotzdem bekommen. Diese Zeiten sind tatsächlich vorbei. Der DFB hat Geldprobleme, hat Schulden. Jetzt könne man also dank Nike wieder in eine, Zitat, wirtschaftlich stabile Zukunft blicken, heißt es vom Verband.
Was macht den DFB denn so attraktiv für Nike, nachdem die Nationalmannschaft seit dem WM-Titel 2014 ja nicht mehr so überzeugende Leistungen gebracht hat?
Also da hat der Sportökonom Christoph Preuer von der Sporthochschule Köln, übrigens ursprünglich aus Ludwigshafen, in einem Medieninterview eine ziemlich aufschlussreiche Analyse geliefert. Die Nationalmannschaften lassen sich nämlich ihm zufolge in ihrem Wert in Anführungszeichen für Sponsoring in 3 Kategorien aufteilen. Es gibt die erste Kategorie, das sind die sportlich sehr erfolgreichen Mannschaften. Dazu gehört zum Beispiel Frankreich. Klar, dass das attraktiv ist für Sponsoring. Dann gibt es eine zweite Kategorie. Jury. Das sind die Nationalmannschaft mit einem zauberhaften, mit einem guten Fußball-Image. Dazu gehört, da denkt jetzt wahrscheinlich jeder direkt dran, Brasilien oder auch Italien. Und dann gäbe es noch die dritte Kategorie. Das sind also Nationalmannschaften von Ländern mit großen Volkswirtschaften und einer großen Bevölkerung. Also viele, viele Konsumentinnen und Konsumenten mit genügend Geld, die dann eben die Trikots oder auch das Merchandising ihrer Nationalmannschaften nachkaufen. Und zu dieser Kategorie gehöre, so Christoph Beuer, eben in diesen Tagen auch Deutschland.
Aber das Trikot, was die Nationalmannschaft jetzt trägt bei der EM, das ist ja schon sozusagen genäht. Das ist noch von Adidas.
Das ist eingetütet, genau. Das ist pink. Da hat die Nationalmannschaft auch sehr humorvoll drauf reagiert. Und das wird sie auch noch tragen.